2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Exakt 674 Treppen gilt es zu steigen, um Paris endlich wieder von da zu betrachten, wo es mit am schönsten ist, der Aussichtsplattform auf der 2. Etage des Eiffelturms. Man sieht niemanden auf der Straße, kein einziger Nachbar war heute Morgen zu sehen.
Die typischen Wangenküsse, la bise, die man sich in Frankreich zur Begrüßung gibt, sind gerade Corona-bedingt nicht wirklich en vogue. Auf die bise zu verzichten ist für mich wie richtig lecker essen gehen, ohne dann den Nachtisch zu bestellen. Das mache ich manchmal, denn es ist ja durchaus vernünftig, aber irgendwie auch schade.
Wir müssen unsere Wirtschaft vollständig wieder in Fahrt bringen, so der Präsident.
Zuhören und volksnäher werden, das fehlt momentan sehr.
Die ganze Wohnung, für 5 Personen wohlgemerkt, insgesamt nur 32 Quadratmeter. Gerade jetzt in der Krise wirken sich die sozialen Unterschiede hier in Paris noch stärker aus als sonst. Paris hat
Nach 3 Jahren im Amt ist heute die Regierung unter Premierminister Philippe komplett zurückgetreten.
Der Präsident ist erheblich unter Druck geraten.
Ich glaube, er wird die nächste Präsidentschaftswahl verlieren.
Paris, la plus belle ville du monde, singt Sass. Aber sogar über der schönsten Stadt der Welt ziehen manchmal dunkle Wolken. So eine dunkle Wolke war die Kommunalwahl vor gut einer Woche für Präsident Macron. Und so haben wir es zu tun mit einem Paukenschlag zum Auftakt der Weltreise. Regierungsumbildung in Station 1 unserer außerordentlichen Reise, das bringen diese spannenden Zeiten mit sich. Wir laden Sie ein in den nächsten 4 Wochen in nahe und ferne Regionen der Welt, aus denen die ARD-Korrespondenten und Korrespondentinnen täglich berichten. Von Italien bis Indien, Schweden bis China, aus Mexiko oder dem Oman. In diesem Jahr dominiert die Corona-Pandemie die Berichterstattung, aber es gibt auch andere Themen. Exotische kulinarische Genüsse locken, außergewöhnliche Museen, Schlösser oder Bibliotheken öffnen wieder ihre Pforten. Ungewöhnliche Grotten oder unterirdische Seen laden ein. Auf dieser Weltreise in einem Sommer, in dem viele lieber zu Hause bleiben, begleiten uns manche Kolleginnen und Kollegen, die ihren Korrespondentenposten nach vielen Jahren in diesem Sommer verlassen, und andere, die kürzlich erst für die nächsten Jahre in das Auslandsbüro eingezogen sind. Erste Station der Weltreise ist Frankreich. Dort griffen auch in den weniger betroffenen Regionen wie in der Bretagne strenge Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Was viele Menschen in Frankreich verärgerte, Hotels und Restaurants in Bedrängnis brachte und die Partei von Präsident Macron Sympathien kostete. So sehr, dass er in der Konsequenz die Regierung umbildet. Und zwar jetzt gerade. Der Premierminister ist zurückgetreten. Minister werden ausgetauscht. Was das bedeutet, das werden wir gleich unseren Frankreich-Korrespondenten Marcel Wagner fragen, der uns in der nächsten Stunde darüber hinaus viel von diesem vielfältigen und traumhaften Land zu erzählen hat. Nicht nur aus Paris, wo heute der Louvre und letzte Woche der Eiffelturm wieder öffnete. Stoßen wir aber erst einmal französisch an, auf den Beginn unserer Weltreise mit einem Cidre, der von Deutschland aus wie ein französisches Nationalgetränk betrachtet wird. Dabei ist er das noch lange nicht, auch wenn die Hersteller davon träumen, wie Martin Bohne berichtet.
Antoine Marois zeigt auf die langen Reihen von Apfelbäumen hinter dem Bauernhof seiner Familie. Ich arbeite mit traditionellen Apfelsorten, die hier beheimatet sind. Das sind kleine Äpfel, die allein der Herstellung von Cidre dienen. Die haben einen eher bitteren Geschmack. Die Äpfel werden mit der Hand geerntet. Wir warten, bis sie von allein herunterfallen. Und alles natürlich bio. Unsere Bäume wurden nie irgendwie behandelt. Wir nutzen weder Pestizide noch synthetischen Dünger. Antoine Marois hat erst vor 3 Jahren den Hof seines Vaters übernommen und mit der Herstellung von Cidre begonnen. Er gehört zu den jungen Produzenten in der Normandie, die dieses Getränk aus gegorenem Apfelsaft neu erfinden wollen. Sie setzen auf die traditionellen Herstellungsmethoden, also ohne Zusatz von Wasser, Zucker und Kohlensäure. Eine rein natürliche Gärung. Sie wollen den Cidre vom Image des altbackenen Billiggetränks befreien, das kulinarisch bestenfalls zu Crêpe passt.
Oui, alors je travaille avec quelques restaurateurs.
Ja, ich arbeite mit einigen renommierten Köchen zusammen, die Cidre zu ihren Gerichten servieren. Und er passt auch zu sehr reichhaltigen Speisen und natürlich zum Käse.
Et le fromage, bien sûr.
Apfelbäume prägen die Landschaft in der Normandie. Cidre gehört in dieser nordfranzösischen Region seit Jahrhunderten zum Leben der Menschen dazu. Cidre sei leider eher ein Nischenprodukt, sagt Frédéric Veillard, der das einzige Ausbildungsprogramm für Cidre-Produzenten in Frankreich leitet.
Ja, es
stimmt, Cidre wird derzeit vor allem in der Normandie und in der Bretagne getrunken. Aber da tut sich was. Wir merken, dass der Absatz steigt und die Preise auch. Bei Hugues Defrièche und seiner Frau kann man, wie bei vielen Produzenten in der Normandie, die hauseigenen Cidre probieren. Er hat seinen Bauernhof zu einem kleinen Museum gemacht, mit allerlei Utensilien, die früher und heute der Cidre-Herstellung dienen. Ich liebe mein Metier, es ist meine Leidenschaft. Und Hugues Defrièche verweist auf die vielen Vorzüge des Cidre. Ja, er hat wenig Zucker, die Äpfel haben einen geringeren Zuckergehalt als Trauben und daher ist der Alkoholgehalt auch geringer. Wir kommen auf 2 bis maximal 6-7% und nicht wie auf 12-14% beim Wein. Das ist ein Trumpf. Dem stimmt der Cidre-Großhändler Jean-François Bougeant zu. Und er hat noch mehr Argumente, die gesundheitsbewusst überzeugen sollen. Cidre sei das kalorienärmste alkoholische Getränk, reich an Antioxidantien, und die Produktion sei sehr umweltfreundlich. Der Cidre ist das ökologischste Getränk, schon deshalb, weil man dafür Apfelbäume pflanzen und erhalten muss. Das liegt in der DNA eines Cidre-Produzenten. Bougeant, der im normannischen Caen die erste Cidre-Messe Frankreichs organisiert hat, setzt seine Hoffnungen daher besonders auf die junge Generation. Als Cidre-Verkäufer merke ich, dass der Cidre die jungen Leute sehr interessiert. Sie wollen nicht mehr den schweren Wein trinken. Da ist einfach zu viel Alkohol drin. Und in der Tat, der Trend hat jetzt auch Paris erreicht. Dort, im Seineviertel am Kanal, hat Benoît Marinos die erste Cidre-Bar eröffnet, La Cidrerie. Wir haben im Mai 2019 aufgemacht. Anfangs waren die Leute etwas skeptisch, aber wir haben viel über Cidre erzählt. Und so läuft es jetzt prima. Der Laden ist immer voll, wir haben viele Reservierungen. Marinos hat immer mehrere Dutzend Sorten von Cidre im Angebot. Heute Abend, wir sind vielleicht 50, 60 Gäste. Und bis jetzt wurden nur 2 oder 3 Gläser Wein bestellt. Also zu 95% kommen die Leute hierher, um Cidre zu trinken. Wie Rebecca. Sie schaut 3-4 Mal die Woche bei La Cidrerie vorbei. Was mir im Cidre gefällt? Na schon mal der Geschmack. Ich mag gute Sachen. Und da ist es perfekt hier.
Martin Bohne war beim Apfelbauern, der mit Leidenschaft Cidre herstellt. Marcel Wagner, ARD-Frankreich-Korrespondent, begleitet uns heute durch die Sendung. Mit was stoßen Sie denn in Paris an? Ist der Cidre auf seinem Siegeszug bis Paris wirklich im großen Stil erfolgreich mittlerweile?
Also ich auch gerne mit Cidre, aber das liegt unter anderem daran, dass ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang schon mit meinen Eltern alle Urlaube in der Bretagne verbracht habe und deshalb gerne Cidre trinke. Aber es darf auch sehr gerne Wein sein.
Heute hat vermutlich in Paris niemand die Korken knallen lassen. Präsident Macron hat die Konsequenzen aus dem Wahlergebnis des zweiten Teils der Kommunalwahl am 28. Juni gezogen und die endete mit einem deutlichen Einbruch für Macrons Partei. Schon am Freitag war Premierminister Édouard Philippe zurückgetreten. Heute wird jetzt an der Umbildung des Kabinetts gearbeitet. Warum ist bis jetzt, obwohl es eigentlich schon angekündigt war, nicht klar, wer jetzt welchen Ministerposten betreten wird oder bestücken wird, woran hängt's?
Ja, das zeigt dann doch gerade, was für ein Chaos hinter den Kulissen herrscht. Und das zeigt auch, wie schwierig es im Moment ist, in Frankreich eine Regierung zu bilden, wirft auch kein gutes Licht auf den Präsidenten Emmanuel Macron. Denn wenn er schon die Regierung so großflächig umbaut, wie er es eben jetzt tun wird oder schon mit dem Rücktritt des Premierministers getan hat, dann müsste man sich erwarten, dass jetzt viele starke Minister in diese Regierung kommen. Aber dass sie bis jetzt noch nicht verkündet worden ist und am Wochenende hieß es mal vom Parlamentspräsidenten, Umständen, das würde am Montagmorgen passieren und wir warten immer noch drauf. Das zeigt eben offenbar, dass man wirklich lang gebraucht hat, überhaupt Leute zu finden, die Minister werden wollen. Denn viele von links, die man in der Regierung haben wollte, haben abgewunken. Viele von rechts haben abgewunken, also Konservative. Und das zeigt eben, dass Emmanuel Macron doch Schwierigkeiten hat, Leute zu motivieren.
Dabei wollte er ja wohl ein Signal senden. Aber es war schon vor dieser Umbildung, die ja offensichtlich noch läuft, die Frage, ob allein schon mit dem Wechsel des Premiers ein Neuanfang überhaupt nicht signalisiert wird. Auf den konservativen Philippe folgt Jean Castex, der in der Krise die Lockerungen koordiniert hat, ebenfalls konservativ ist. Also wie viel Signal geht denn dann heute überhaupt noch?
Also viel Signal ist das eigentlich nicht, denn Jean Castex ist ziemlich unbekannt in Frankreich und er ist nach den Analysen der Beobachter eigentlich jetzt schon ein ziemlich schwacher Premierminister, denn dass Edouard Philippe abgelöst worden ist, der sehr beliebt gerade war, die Krise verhältnismäßig gut gemanagt hat oder es gab große Kritik an der Regierung, aber eben nicht oder wenig an Edouard Philippe. Das hätte eigentlich bedeutet, dass man jetzt einen starken Premierminister installieren könnte. Stattdessen hat sich Macron dafür entschieden, einen schwachen zu nehmen. Das heißt, er will die Regierungsgeschicke möglichst stark von Präsidentenpalast aus lenken. Und da kann man sich dann eben schon die Frage stellen, inwiefern das einen Neuanfang bedeuten kann. Denn Macron hat in seiner Amtszeit jetzt schon immer wieder von Neuanfang gesprochen, immer wieder Neuanfänge versprochen. Und am Ende ist da nicht viel bei rausgekommen. Also jetzt darf man sich sicherlich die Frage stellen, was jetzt wirklich der Neuanfang ist. Mhm. Vielleicht wissen wir ein bisschen mehr, wenn während dieser Sendung noch die Minister verkündet werden,
ja,
oder auch nicht.
Da werden wir ein Auge drauf haben und das gegebenenfalls nochmal beleuchten. Jetzt heißt es ja im Moment, es kann auch bis um 20 Uhr dauern. Also schauen wir mal. Aber wo Sie gerade sagen, Herr Wagner, dieses Signal Neuanfang, Neuanfang, das gab es eben schon öfter. Es kam nicht. War das Wahlergebnis auch dafür eine Quittung oder doch eher für das Corona-Management des Präsidenten?
Ja und nein. Also diese Wahl, die Kommunalwahl, die darf man nicht überbewerten, denn da werden immerhin die Bürgermeister gewählt und Bürgermeister, da trifft man nicht eine Entscheidung für oder gegen die Regierung oder für oder gegen den Präsidenten, sondern am Schluss für eine Person, von der man will, dass sie die Stadtgeschicke lenkt. Also das ist eine sehr personalisierte Wahl. Ein starkes Signal war sicherlich, dass in den großen Städten vor allem die Grünen stark zugelegt haben. Das heißt also, dieser Gedanke der Ökologie ist dann doch sehr weit vorgedrungen mittlerweile, auch in Frankreich. Aber es war, diese Wahl an sich war keine Strafwahl gegen Emmanuel Macron. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Menschen in Frankreich zufrieden sind mit der Politik von Emmanuel Macron, sondern man hat ja vorher schon gesehen, dass selbst in der Covid-Krise die Beliebtheitswerte von Macron noch weiter gesunken sind, während sie von ganz vielen anderen Staats- und Regierungschefs, selbst Boris Johnson, in die Höhe geschnellt sind, Angela Merkel ganz zu schweigen. Das heißt also, dass die Unzufriedenheit durchaus da ist. Das darf man jetzt nicht in diese letzte vergangene Wahl, die Kommunalwahl, hineininterpretieren. Aber klar ist, es gibt große Unzufriedenheit in breiten Teilen der Bevölkerung in Frankreich mit diesem Präsidenten und wäre seine Abstimmung über den Präsidenten gewesen, hätte er sicherlich auch ordentlich eingesteckt.
Große Unzufriedenheit ist die denn in der Bretagne zum Beispiel, wo Sie die Corona-Hochzeit verbracht haben, noch größer? Also wenn man weiter weggeht von Paris in die Regionen, dass gerade jetzt auch in Corona-Zeiten noch stärker das Gefühl da auch aufgetreten ist, man wird vergessen?
In vielen Regionen ja. Wir waren auch gerade vor der ersten Runde der Kommunalwahl, also noch bevor die Covid-Krise eingesetzt hatte, sind wir nochmal im Land rumgereist und haben die Menschen gefragt, wie sie darüber denken. Da war ich in Zentralfrankreich in einer ganz kleinen Gemeinde, die völlig abgelegen ist, keine Gastronomie mehr hat, nichts mehr hat. Da sagt man nur, in Paris versteht man uns nicht. Was weiß denn dieser Präsident von uns? Der weiß doch gar nichts. Die Bretagne ist da ein schlechtes Beispiel, denn die Bretonen haben jetzt auch in Umfragen immer am Zuversicht selbst in der Covid-Krise von allen Franzosen gestimmt und haben auch Emmanuel Macron seinerzeit schon die meisten Stimmen gegeben. Also in der Bretagne sind die Menschen eher positiv offen gestimmt und stimmen auch eher in Richtung liberaler Gedanken von Emmanuel Macron. Aber in vielen, vielen anderen Regionen Frankreichs, auch vor allem im Süden, auch im Osten ganz stark, also in der Nähe der deutschen Grenze, ist die Unzufriedenheit wahnsinnig groß bei vielen.
Dort war ja auch besonders betroffen das Elsass von Corona betroffen. Auch dort hat man den Zentralstaat für die hohen Zahlen verantwortlich gemacht. Warum?
Weil sich in der Krise tatsächlich gezeigt hat, einerseits, dass natürlich die Lockdown-Maßnahmen in Frankreich sehr strikt waren für das ganze Gebiet, und das hat natürlich kam bei vielen Menschen auch schlecht an, weil sie gesagt haben, bei uns gibt es kaum Fälle, warum müssen wir mithaften für die Regionen, wo es halt so stark ausgebrochen ist? Und dann haben sich eben viele gefragt, wie kann denn unser Gesundheitssystem, von dem wir immer gesagt bekommen haben, auch von der Politik, es sei das Beste der Welt, wie kann es denn sein, dass wir plötzlich eins der am stärksten betroffenen Länder gewesen sind, dass wir in der Corona-Krise sehen mussten, dass unsere Nachbarn in Deutschland nicht mal ein Drittel der Todeszahlen hatten, die wir haben, dreimal so viel Beatmungsgeräte hatten wie wir, viel mehr Krankenbetten haben wie wir, und das, obwohl sie nicht mehr ins Gesundheitssystem investieren. Also es hat sich gezeigt, dass ganz viele strukturelle Probleme, die auch mit dem Zentralismus in Frankreich zu tun haben, mit der überbordenden Bürokratie, die in Frankreich herrscht, dass die tatsächlich diese Krise offenbar verstärkt haben und deshalb eben eine große Unzufriedenheit bei der Bevölkerung mit dem Management dieser Regierung. Es gab aus der Bevölkerung sogar viele Anzeigen, die jetzt teilweise unter Umständen vor Gericht landen werden, gegen einzelne Minister oder gar gegen die ganze Regierung, weil man eben gesagt hat, da wurden vielleicht sogar wissentlich falsche Entscheidungen getroffen.
Marcel Wagner, vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen später noch weiter. HR2, der Tag ist auf Weltreise und macht heute Station in Frankreich. Natürlich beschäftigt uns besonders an einem Tag wie heute die Politik, aber auch das ganz alltägliche Leben in Frankreich. Und dazu gehört eine besondere Café- und Brasserie-Kultur, vor allem in Städten wie Paris. In ein solches Café führt uns der französische Autor Eric Emmanuel Schmidt in seinem neuen Roman Felix und die Quelle des Lebens, in diesem Frühjahr erschienen bei Bertelsmann. Der 12-jährige Felix ist verzweifelt. Seine lebenslustige Mutter Fatou, die in Paris ein kleines Café betreibt, ist in eine Depression geraten. Dabei war Fatou doch einst der Dreh- und Angelpunkt der liebenswerten und schrulligen Gemeinschaft ihrer Stammkunden.
Jahrelang hatte Mama das genaue Gegenteil der Schwermut verkörpert, die sie heute abstumpfte. Lebhaft, sprühend, neugierig, strahlend, gesprächig zwitscherte sie mit seidenweicher, fülliger, frischer Stimme, der ihr tropischer Akzent eine gewisse Weichheit verlieh, staunte, empörte sich, interessierte sich für alles, lachte über die meisten Dinge, küsste mich ab von morgens, wenn sie mich weckte und mir den Rücken massierte, bis abends, wenn sie mir genüsslich die Anekdoten des Tages erzählte. Denn, so pflegte sie zu sagen, man muss die Geschichten immer erzählen, bevor sie kalt werden. Mama betrieb das Café in der Rue Ramponneau in Belleville, ein schmaler Raum mit safrangelben Wänden, in dem sich die Anwohner der Nachbarschaft drängten. Sie war so umsichtig gewesen, ihr Café Büro zu nennen. Auf diese Weise konnte ein Stammgast, der an der Bar mit seiner Ehefrau, seinem Ehemann, seinem Mitarbeiter, seinem Chef telefonierte, auf dessen Frage, wo er sich befinde, ganz offen antworten: im Büro. So bleiben sie länger und konsumieren bei mir. Niemand traut sich, sie zu nerven oder etwas von ihnen zu verlangen, weil sie im Büro sind. Mama verstand es, die Gegenstände, die Tiere und die Leute einzuschätzen. Dank dieser Gabe vermied sie die Fallen des Lebens. Nachdem sie das Bistro eröffnet hatte, hatte sie sofort das Schild WC von der betreffenden Tür gerissen und den Hinweis »In Ruhe allein« angeklebt. Der Katze des benachbarten Kramerladens, ein rotbrauner Kater mit dichtem Fell, der eingerollt an der Kasse lag und die Kunden belästigte, indem er sie viermal in der Minute anniesste, hatte sie den Namen Hachi gegeben, ein Spitzname, der sofort von den Käufern angenommen wurde.
Später schauen wir noch einmal vorbei im Café von Fatou im Roman von Eric Emmanuel Schmidt in Belleville, einem multikulturellen Viertel Paris. Felix unternimmt mit seiner Mutter später eine abenteuerliche Reise nach Afrika, um sie zu ihren Wurzeln und zu den Quellen des Lebens zu führen und damit zu retten. Auch in einem anderen multikulturellen Pariser Viertel in der Nähe, in La Goutte d'Or, leben viele afrikanischstämmige Franzosen. Und nicht nur im Roman-Café gibt es Bewohner und Bewohnerinnen, die sich für ein gutes Miteinander stark machen. Martin Bohne hat einen von ihnen begleitet.
Ein Stückchen Afrika mitten in Paris. So empfindet es Mams Jaffa. Seine Eltern kamen aus Mali hierher. Er ist in Goutte d'Or geboren. Der mit 40er fühlt sich voll und ganz als Franzose und genießt es zugleich, dass er in den paar Straßenzügen um die Rue de la Goutte d'Or alles findet, was Afrika ausmacht. Hier gibt es einfach alles, alles, alles. All die Lebensmittel, die man braucht, um ein Essen wie in Afrika vorzubereiten. Und hier gibt es all die Stoffe, aus denen wir unsere afrikanischen Kleider machen können. Genau das macht die Stärke dieses Viertels aus. Wenn ich Lust auf senegalesisches Essen habe oder auf marokkanisches, tunesisches, dann kann ich das tun. Zum Beispiel bei Farida. Wenn du eine Paella, eine Tagine oder Pastilla essen willst, dann geht das hier. Das ist eine richtige Familie hier, sagt Farida zum Abschied und ruft mir, der ihr als deutscher Journalist vorgestellt wurde, hinterher, dass sie am liebsten Arte sieht. Es sind in der Tat nicht die meist grauen Häuserfassaden, die einen hier an ferne Welten denken lassen. Es ist das Gewusel der Menschen, etliche im Kaftan oder in den typischen batikbedruckten bunten Baumwollkleidern. Es sind die unzähligen kleinen Geschäfte, die Halal-Metzgereien, die Fischhändler, die Stoffläden, die Cafés, die Teesalons, die Bars, islamische Büchereien. Eine Weinhandlung nicht weit von der Moschee. Ja, so ist das hier. Das ist das Kosmopolitische. Die Rue Mirat führt geradewegs zu Montmartre. Aber selbst in Vor-Corona-Zeiten verirrte sich kaum mal ein Tourist von dort oben nach hier unten. Und es ist noch gar nicht so lange her, da traute sich nicht mal ein normaler Pariser hierher. Mams Jaffa erinnert sich gut.
C'était la rue la plus malfamée de Paris. C'était la rue du crack.
Das war die verruchteste Straße von ganz Paris. Die Straße des Crack. Heute kann man sich das nicht mehr vorstellen. Vieles ist renoviert worden. Immer mehr Boutiquen entstehen, zum Beispiel der Modeladen hier von Paul Vagabond. Den hat ein Mädchen aus dem Viertel aufgemacht. Eine Entwicklung, die nicht ohne Gefahren ist. In der Rue Mirat stehen schon einige schicke Neubauten. Das lebendige Flair des Viertels zieht allmählich die hippen Schichten an. Die Gentrifizierung hat nun auch Côte d'Or erreicht. Die Mieten steigen und viele lang Eingesessene können es sich schon nicht mehr leisten, hier im Viertel zu leben. Die Corona-Krise dürfte nun die Probleme in dem traditionellen Einwanderer- und Arbeiterviertel weiter verschärfen. Viele der rund 30.000 Menschen hier halten sich durch Gelegenheitsjobs über Wasser. Und die gibt es jetzt oft nicht mehr. Und auch die wochenlangen strengen Ausgangsbeschränkungen waren für die Menschen in Côte d'Or besonders schwer zu ertragen. Weil die Wohnungen in Côte d'Or meist sehr klein sind. Da leben die Eltern schon mal mit 2, 3 Kindern auf 10 Quadratmetern. Wir leben daher viel draußen auf der Straße. Und jetzt durften wir die Wohnung nicht verlassen. Das ist etwas anderes, als wenn man eine große Wohnung mit Garten hat oder einen Landsitz. Das kann man nicht vergleichen. Und was Mams Jaffa während des Ausnahmezustands auch geärgert hat, die Polizei war in Côte d'Or viel präsenter gewesen und aggressiver aufgetreten als in anderen Teilen von Paris. Und es sei auch eindeutig nach Hautfarbe kontrolliert worden. Für Mams Jaffa ein weiterer Beweis für den alltäglichen Rassismus, den es in Frankreich immer noch gäbe. Und eben auch unter den Polizisten. Und so freut er sich, dass sich nun eine breite Protestbewegung gegen Rassismus und Polizeigewalt formiert.
Martin Bohne war im multikulturellen Pariser Viertel La Goutte d'Or unterwegs. Marcel Wagner, ARD-Frankreich-Korrespondent, trifft Corona auch in Frankreich die Ärmsten am stärksten?
Ja, das ist in der Tat so, vor allen Dingen in der Großregion Paris und gerade in den Stadtvierteln, auch wo, von denen wir gerade gehört haben. Ganz einfach, weil in diesen Stadtvierteln die meisten Leute wohnen oder auch in den ärmeren Vorstädten, die zum Beispiel auch mitten in der Corona-Krise die Metro nehmen mussten, um zur Arbeit zu kommen, die als Putzfrauen arbeiten oder Putzmänner, die an den Kassen in den Pariser Supermärkten arbeiten, das heißt auch in Jobs arbeiten, wo sie mit vielen Menschen zusammenkommen, die als Krankenschwestern in den Krankenhäusern arbeiten. Da gibt es auch Statistiken drüber, dass gerade in Saint-Saint-Denis zum Beispiel, wo sehr viele Corona-Fälle und auch Tote waren, dass da eben die meisten Menschen wohnen, die niedrig bezahlten Jobs machen. Und das zeigt aber auch diese ganze Problematik, denn in der Corona-Krise ist gerade von konservativer oder auch von rechter Seite immer wieder gesagt worden, natürlich sind da die meisten Fälle und die meisten Tote. Das zeigt ja wieder, die halten sich einfach nicht da an unsere Regeln. In der Tat sind die Gründe dafür aber viel tiefer liegend und oft auch hängen sie mit der sozialen Struktur zusammen.
Aber diese soziale Struktur erzeugt Spannungen, haben wir eben ja auch in dem Beitrag gehört. Es gab auch schon vor Corona Unruhen in den Banlieues von Paris, in den Vorstädten. Es gab Straßenkämpfe in Dijon. Das ist also nichts, was jetzt nur durch Corona verursacht wird. Aber es ist zu befürchten, dass sie weiter eskalieren, diese Spannungen, und auch zu Unruhen werden. Was erwarten Sie da?
Also diese Spannungen gibt es ja schon ewig in Frankreich. Es gab ja die schweren Unruhen unter Nicolas Sarkozy zum Beispiel 2005, als wirklich der Ausnahmezustand verhängt wurde und es in Frankreich nahezu zu kippen drohte, schon in bürgerkriegsähnliche Zustände. Es gab auch vorher schon in den 90ern die Unruhen. Das heißt, diese Probleme sind ja schon Jahrzehnte vorhanden und sie sind auch immer schlimm und immer virulent und es kann immer wieder dazu kommen, dass es zu Ausschreitungen und Zusammenstößen kommt. Es ist so, dass in den Vorstädten gärt es Gewalt. Und es gärt immer. Und es ist wirklich oft nur eine Frage der Zeit, dass es dort richtig ausbricht. Und eigentlich hoffen wir natürlich alle, dass endlich irgendwann eine Regierung mal die richtigen Hebel und Mechanismen findet, um irgendwo die Chancengleichheit zu erhöhen und eben ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen.
Druck aus dem Kessel ist aber auch bei den Gelbwesten noch nicht genommen. Auch am Wochenende sind da wieder protestierende Gelbwesten auf den Straßen gesehen worden. Spielen sie politisch noch eine Rolle?
Nein, politisch spielen die Gelbwesten im Moment überhaupt keine Rolle mehr. Das hat Macron hinter sich gelassen, was aber nicht heißt, dass die Gründe für die Proteste, die damals zu diesen Protesten geführt haben, verschwunden wären. Also sie sind immer noch vorhanden und es gibt auch immer noch große Unzufriedenheit damit. Und es drohen auch weitere neue soziale Verwerfungen in Frankreich. Also es kann durchaus sein, dass es zu weiteren Streikwellen kommt. Da muss man jetzt sicherlich sehen, wie zum Beispiel die neue Regierung, die übrigens heißt es jetzt ab 19 Uhr verkündet werden soll, also außerhalb dieser Sendung hier. Da muss man sicherlich sehen, wie diese Regierung dann zum Beispiel Reformprojekte wie die Rentenreform anfassen wird. Sollte sie da wirklich nochmal rangehen und versuchen, das weiterhin durchzuboxen, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass wir hier schon bald die nächsten Streikwellen erleben. Also in Frankreich ist der soziale Protest nie sehr weit.
Und wenn weitere soziale Verwerfungen drohen und auch Proteste, profitiert da auch Frankreichs Rechte um Marine Le Pen?
Ja, die Rechte tut viel dafür, diese sozialen Verwerfungen für sich in Anspruch zu nehmen und zu vereinnahmen. Das hat sie bei den Gelbwesten versucht, aber eher mit geringerem Erfolg. Und auch jetzt bei der Kommunalwahl war interessant, dass die Rechte nicht wirklich gut abgeschnitten hat. Also sie haben ungefähr das Ergebnis von der letzten Kommunalwahl wieder erreicht, aber sie haben sich natürlich deutlich mehr versprochen. Und auch in den Umfragen ist Marine Le Pen, die Chefin des Rassemblement National, die ja bei der letzten Präsidentschaftswahl gegen Macron in die zweite Runde gekommen ist, landet jetzt ungefähr auf den Zahlen wie bei der letzten Präsidentschaftswahl. Das heißt, damit kann sie auch keine Präsidentschaftswahl gewinnen. Das heißt, die Rechten haben trotz all dieser Proteste, trotz der Unzufriedenheit mit der Regierung bis jetzt nicht wirklich davon profitieren können.
Wenn Sie sagen, Herr Wagner, diese neue Regierung hat da was zu tun, ja, also um Ungleichheit auch wirklich zu befrieden, um diese sozialen Bewegungen zu befrieden, was müsste sie denn tun? Weil Sie haben ja selber gesagt, die Themen sind nicht gelöst, zum Beispiel eben diese Rentenreform.
Also die Rentenreform ist natürlich eigentlich ganz wichtig, auch wenn viele Menschen in Frankreich das anders sehen. Aber es gibt auch breite Bevölkerungsschichten, die diese Rentenreform für wichtig halten, einfach weil dieses System, wie es heute ist, nicht zukunftsfähig ist, was die Kosten angeht. Also eigentlich muss die Regierung daran gehen. Was ganz wichtig ist in Frankreich, das sind die Probleme, die die Covid-Krise jetzt gezeigt hat, dass eben die Bürokratie in Frankreich wahnsinnig aufgebläht ist. Der französische Staat gibt ja so viel Geld wie kaum ein anderer oder vielleicht wie gar kein anderer für seinen Staatsapparat aus und trotzdem ist der Staat nicht wirklich gut und effikaz, heißt es hier, also effizient organisiert. Also da muss man sicherlich rangehen und das hat Macron auch gesagt, er will mehr Befugnisse in die Regionen geben, auf die unteren regionalen Ebenen, weil Frankreich natürlich wahnsinnig stark zentralisiert ist und alles von Paris aus gesteuert wird. Das war jetzt in der Corona-Krise ein großes Hemmnis und da wird die neue Regierung auch sicherlich rangehen müssen. Dann in der Ökologie warten ganz viele Aufgaben, da ist die Erwartung halt hoch in der Bevölkerung, dass jetzt wirklich konkrete Maßnahmen kommen. Auch da wird man rangehen müssen. Also und nebenbei natürlich auch die Wirtschaft, den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Krise hinkriegen. Also die Regierung dürfte sich nicht beschweren, dass sie nicht genug zu tun hätte.
H2, der Tag auf Weltreise, heute in Frankreich mit Marcel Wagner. Wir reisen gleich noch etwas touristischer weiter, treten aber vorher noch mal ein in das Pariser Café von Fatou, der Mutter des 12-jährigen Felix, im Roman von Erik Emmanuel Schmidt. Fatou verbreitet durch nette Namensgebungen gute Stimmung, indem sie zum Beispiel den niesenden Kater einfach Hachi getauft hat.
Wie eine gute Fee machte sie das Leben im Viertel schöner. Ihre Begabung für die Macht der Worte hatte sogar einen Stammgast unserer Bar aus seiner Isolation geholt. Die zerbrechliche Mademoiselle Tran, eine bezaubernde Eurasierin mit mahagonifarbener Iris. Viel zu zurückhaltend, um auf irgendjemanden zuzugehen, die täglich kam, um einen Fingerhut Sake zu genießen. Eines Samstags, als Mademoiselle Tran sich mit dem ausgelassenen Welpen, den sie gerade erworben hatte, an die Bar geschlichen hatte, hatte Mama ihr vorgeschlagen, ihn Monsieur zu nennen. Monsieur? Ja, Monsieur, folge meinem Rat, du wirst sehen. Mademoiselle Tran hatte gehorcht, ohne zu verstehen. Und seitdem war sie umringt von Männern. In den Straßen, in denen sie mit ihrem Pudel Gassi ging, ohne ihn an der Leine zu führen, rief sie den Kläffer mit hoher Stimme: »Monsieur, Monsieur!« Und das Ergebnis? In dem Glauben, von der verführerischen jungen Frau gerufen zu werden, eilten die Männer der Umgebung augenblicklich zu ihr, entdeckten ihren Irrtum, lachten lauthals, erröteten, streichelten das Tier, da sie ja nicht einfach Mademoiselle Tran streicheln konnten, und begannen ein Gespräch. Sie erfreute sich jetzt eines eindrucksvollen Hofs von Verehrern, aus dem sie sich eines Tages, das lag auf der Hand, einen Mann wählen würde. »Aber mein Meisterwerk bist du, mein Felix«, wurde Mama nicht müde zu wiederholen.
Aber dieser Felix hat jetzt mit den Stimmungsschwankungen seiner einst so strahlenden Mutter zu kämpfen. Fortsetzung folgt. Jetzt begeben wir uns heraus aus verrückten Cafés und multikulturellen Vierteln hinein in prunkvolle Hallen und herrschaftliche Gebäude. Obwohl man die erst einmal nicht erwartet, wenn man von einem Stall hört, naja, genauer Stallungen. Rund 50 Kilometer östlich von Paris liegt das Schloss Chantilly mit einer der bedeutendsten Kunstsammlungen Frankreichs. Die großen Stallungen von Chantilly laufen dem Schloss gelegentlich den Rang ab, allein wegen der Größe. Sie sind ein Museum der besonderen Art, ein Teil der Ausstellungsstücke lebt, wie Sabine Wachs berichtet.
Das Getrappel der Hufe hallt durch die großen Stallungen von Chantilly. Ein Blick an die hohen Deckengewölbe weckt den Eindruck, im Seitengang einer Kathedrale zu stehen, nicht in einem Pferdestall. Über der hohen, hölzernen Eingangstür prangen drei in Stein gehauene Pferdeköpfe, darunter das Wappen des Grand Condé, dem Erbauer des Anwesens. Es ist ein wunderbarer Ort. Die Stallungen wurden zu Beginn des 18. Jahrhunderts vom Cousin des Königs gebaut. Er war der Enkel von Ludwig dem 14. Und wenn man einen Großvater hat, der Versailles geschaffen hat, wundert es nicht, dass er sich diese unglaublichen Ställe erbauen ließ, sagt Sophie Bien-Aimé, Leiterin der Stallungen. Ein Versailles für Pferde. Für den Prinzen von Condé waren die Stallungen ein Statussymbol. Hierher lud er, der selbst niemals an die Macht kam, Adlige aus dem ganzen Land ein. Gemeinsam gingen sie auf Treibjagd, feierten im Anschluss große Feste, erzählt Nicole Garnier, Historikerin und Verwalterin der Stallungen und des Schlosses. Die Stallungen sind völlig überdimensioniert. Sie sind auch überhaupt nicht funktional, aber sie sind wunderschön. Schauen Sie sich die Gewölbe an, fast wie eine Kathedrale. Diese Stallungen mussten Größe zeigen, sie sollten die Macht des Prinzen unterstreichen. Durch die Grande Écurie entstand Mitte des 18. Jahrhunderts die Infrastruktur von Chantilly. Noch immer dominieren die großen Ställe die kleine Stadt Chantilly und stellen sogar das malerische, aber wesentlich kleinere Schloss in den Schatten. Die Stallungen sind das Erste, was man sieht, wenn man nach Chantilly kommt. Es ist das größte und herrschaftlichste Gebäude und deshalb glauben fast alle Besucher, die Stallungen seien das Schloss. Aufgeteilt sind die Stallungen in einen West- und einen Ostflügel. Zu Zeiten des Grand Condé standen hier 240 Pferde, heute sind es noch rund 40. Da die Ställe aber nicht mehr dem Standard der Pferdehaltung entsprechen, stehen die Tiere draußen in neuen Anlagen, erklärt Stallungsleiterin Sophie Bien-Aimé. Aber damals, im 18. Jahrhundert, war das ein moderner Stall. Er ist hell und klug gebaut. Es gibt drei Innenhöfe, einen für das Training, einen für die Kutschen und einen für die Hunde, denn hier wurde ja gejagt. Und es gab einen Extrastall für kranke Pferde. Außerdem einen Brunnen, um die Tiere zu tränken, und zwar im Stall selbst. Der Brunnen hängt auch heute noch an der Wand, im Herzstück der Stallungen, im Dom. Eine Halle mit einer 28 Meter hohen Kuppel. Der Dom beherrscht diesen Ort. Der Raum ist wunderschön und für mich eine Quelle der Inspiration. Ich bin jedes Mal überwältigt von der Schönheit dieses Ortes. Schwärmt Sophie Bien-Aimé. Mehrmals im Jahr präsentieren Sophie Bien-Aimé und ihre Reiter hier ihre an Märchen angelehnten Pferdeshows. Aber nicht nur für die Shows kommen die Besucher in die Stallungen von Chantilly. Die Kompanie d'Équestre des Grands Écuries, Sophie Bien-Aimés Team und die 40 Pferde sind Teil des Pferdemuseums. Die Besucher dürfen den Pferdeprofis in den Stallungen bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter schauen. Wir trainieren die Pferde. Wir haben täglich Vorführungen, in denen wir den Umgang mit den Tieren zeigen. Die Besucher erfahren hier, wie Mensch und Pferd gemeinsam an ihrer Beziehung arbeiten. Vor gut 30 Jahren gründete Sophie Bien-Aimés Vater das Museum in den großen Ställen von Chantilly. Seine Tochter führt es heute fort. Das Museum des lebenden Pferdes ist einzigartig und besonders. Es zeigt die Geschichte des Pferdes als Nutztier, Jagd- oder Rennpferd und es zeigt die Geschichte der Grands Écuries. Diese eindrucksvollen, einzigartigen Stallungen, erbaut vor 300 Jahren von einem reichen, adligen Pferdenarr, der sich und seinen geliebten, prestigeträchtigen Tieren ein ganz besonderes Denkmal setzen wollte.
Und so besonders klingt es auch Sabine Wachser in den Stallungen von Chantilly vor Corona. Marcel Wagner, wann werden denn die Reisenden solche prominenten Sehenswürdigkeiten wieder besichtigen können?
Es geht schon wieder. Das Schloss Chantilly kann man tatsächlich schon wieder besuchen. Im Moment nur am Wochenende, zumindest die Stallungen und das Schloss. Aber ab kommender Woche auch wieder jeden Tag. Das heißt, man hat für die Touristen, die ja jetzt hoffentlich, so hoffen die Franzosen, so hoffen wir natürlich auch, wieder nach Frankreich kommen, hat man das alles schon aufgemacht wieder.
Das hofft auch der französische Tourismusminister. Er hat Mitte Juni sofort um Gäste aus dem Ausland, besonders um die Deutschen, geworben. Was fehlt denn, wenn die Touristen fehlen?
Ein wahnsinnig wichtiger Wirtschaftsfaktor in Frankreich bricht damit natürlich zusammen, wenn der Tourismus nicht da ist. Frankreich hat ja eine riesige Tourismusindustrie. Paris ist die vielleicht die meistbesuchteste Stadt der Welt. Normalerweise die ganzen großen Einkaufshäuser in Paris, die Galerie Lafayette, Printemps und so weiter, die leben davon, dass die Menschen aus dem Nahen Osten oder aus China kommen, aus Russland und dort viel Geld ausgeben. Also all das bricht natürlich weg und es bricht auch ein gewisses Flair weg, auch wenn man ehrlich gesagt sagen muss, dass Paris mit weniger Touristen gar nicht so schlecht ist. Aber es fehlt natürlich an allen Ecken und Enden, vor allen Dingen an Geld, wenn die Touristen nicht da sind.
Ist das regional auch unterschiedlich, was jetzt wieder geht, wo man wieder hinreisen kann und wo es vielleicht noch schwieriger ist?
Also da hat Frankreich eigentlich jetzt flächendeckend ziemlich weit aufgemacht. Man muss sagen, dass die Corona-Krise jetzt auch in Frankreich wirklich unter Kontrolle ist einigermaßen. Die Neuinfektionen sind im Moment ziemlich niedrig. Man hört hier und da von einzelnen Clustern, aber die sind auch weitgehend ähnlich wie in Deutschland schon unter Kontrolle. Das heißt also, man kann eigentlich im ganzen Land jetzt mit einem relativ entspannten Sommerurlaub rechnen. Es gibt natürlich Hygienemaßnahmen, wie in Deutschland auch. Man sollte Abstand halten. Es gibt an dem einen oder anderen Ort Maskenpflicht, aber doch viel weniger als in Deutschland. Zum Beispiel muss man in Geschäften in Frankreich keine Masken tragen, im öffentlichen Nahverkehr schon. An den Stränden kann man sich relativ frei bewegen mittlerweile wieder. Also man muss im Moment keine großen Einschränkungen fürchten, sondern man kann sich eher darauf freuen, dass unter Umständen ein paar weniger Touristen da sind als sonst.
Amerikaner und Asiaten sind vermutlich noch nicht da, Deutsche eher.
Ja, Deutsche sind tatsächlich schon da. Ich war vorgestern, gestern auf dem Eiffelturm.
Da hat es sich ja sofort wieder hochgezogen, als er eröffnet hat.
Am Eröffnungstag gleich oben, um für das Radio zu berichten. Und da war so wenig los, dass ich meine zwei Kinder gleich gepackt habe und dann mit meiner Frau gemeinsam auch auf den Eiffelturm gegangen bin am Wochenende, weil im Moment so wahnsinnig wenig noch los ist. Und das ist wunderschön. Was man oben gehört hat, war tatsächlich Deutsch. Die meisten Touristen, die da waren, waren Deutsche. Es waren auch viele Franzosen oben, auch viele Pariser, weil die jetzt auch die Gelegenheit nutzen. Und mein Kollege Martin Bohne zum Beispiel, von dem wir auch eben schon Reportagen gehört haben, der war auf Reportagereise im Süden vergangene Woche in Aix-en-Provence und hat da mit den Wirten gesprochen und sagte, wie sieht's denn aus mit dem Tourismus? Und die haben natürlich gestöhnt, haben gesagt, ah, es fehlt uns immer noch wahnsinnig, es kommen viel zu wenige. Wer schon da ist, sind die Deutschen, haben sie gesagt. Das heißt, Deutschland ist natürlich relativ nah dran, man kommt gut rüber. Man kann mit dem Zug oder mit dem Auto rüberfahren. Man muss nicht die Flüge nehmen, die ja teilweise immer noch gar nicht fliegen. Man hat keine Einreisebeschränkungen mehr. Also für Deutsche ist das gerade schon ziemlich gut, nach Frankreich zu kommen.
Und es ist nicht ein Straßenbild, ein Stadtbild, wo man denkt, denen sitzt allen noch der Lockdown in den Knochen und sind kollektiv traumatisiert, sondern es ist schon wieder ein Lebensgefühl da?
Ja, das war ganz am Anfang, war das tatsächlich der Fall, weil der Lockdown in Frankreich ja auch viel strenger war als in Deutschland.
Das werden wir gleich noch vertiefen.
Ja, genau. Die Regierung auch eine ganz andere Politik betrieben hat. Aber ehrlich gesagt ist das jetzt Geschichte. Man muss es einfach so sagen. Meine Schwester war gerade auch schon in Südfrankreich Urlaub machen und sie hat mir dann Bilder von da geschickt, vom Strand an der spanischen Grenze und sagte, das ist hier irgendwie, als hätte es ein Coronavirus nie gegeben. Und so ist es wirklich schon in vielen Regionen mittlerweile, in Frankreich mehr sogar als in Deutschland, glaube ich, dass man schon weniger auf Abstand achtet, dadurch, dass in Geschäften keine Maskenpflicht herrscht, weniger Masken trägt. Außer in Paris, da wird tatsächlich viel Maske getragen, auch auf der Straße und vor allen Dingen natürlich in der Metro.
HR2, der Tag auf Weltreise in Frankreich mit Marcel Wagner, mit dem wir gleich nochmal weitersprechen. Wir haben ja schon einiges über Fatou gehört und ihr Pariser Café im Roman von Erik Emmanuel Schmidt, die Mutter des 12-jährigen Felix. Und wie sieht Felix sein eigenes Leben?
Sie hatte mich Felix genannt, überzeugt, dass mein Vorname, Felix bedeutet glücklich auf Lateinisch, mir ein glänzendes Schicksal bescheren würde. Sie hatte ohne Frage recht. Wir beide waren glücklich in unserer Mansardenwohnung im 6. Stock des Hauses, in dem sich das Bistro befand. Mama zog mich allein auf, denn sie hatte mich mit dem Heiligen Geist gezeugt. Dass sie mich mit dem Heiligen Geist gezeugt hatte, kam mir sehr gelegen. Es brauchte keinen Vater zwischen ihr und mir. Sie verschwand zwar gelegentlich 2 oder 3 Stunden zu einem Liebhaber, aber zu Hause zwang sie mir kein männliches Wesen auf. Soweit ich mich zurückerinnern kann, habe ich immer gewusst, dass ich ihr ein und alles war. Bereits als Säugling habe ich diese Herausforderung angenommen. Ich schenkte ihr meine vorbehaltlose Liebe. In Belleville wusste jeder, dass sie mich mit dem Heiligen Geist gezeugt hatte, da sie nicht müde wurde, es den Nachbarn, den Gästen, den Lehrerinnen, den Schülereltern und meinen Kameraden immer und immer wieder zu erzählen. Nachdem die Verblüffung abgeklungen war, beneideten sie mich um diese Abstammung. Manche nannten mich manchmal aus Spaß Jesus, was ich gutmütig zuließ. Ich war ja kein Spielverderber und fand es verständlich, angesichts eines so außergewöhnlichen Falls die wenigen Vorgänger zu erwähnen. Es bestand kein Zweifel daran, dass Mama mich mit dem Heiligen Geist gezeugt hatte, da es einen offiziellen Beweis gab. Der Heilige Geist hatte mich in meiner Geburtsurkunde anerkannt. Ja, er hatte sich persönlich im Rathaus eingefunden. Danach haben wir ihn allerdings nie wieder gesehen. Félicien Saint-Esprit, mein Erzeuger, von den Antillen, Kapitän eines Handelsschiffs, hatte vor 13 Jahren eine Woche in Paris verbracht und mich mit Mama gemacht.
Und dann begibt sich der 12-jährige Felix mit seiner Mutter im Roman von Erik Emmanuel Schmidt auf die Reise in den Senegal. Felix und die Quelle des Lebens ist erschienen bei Bertelsmann. Das war vor Corona. Reisen war in der letzten Zeit ja erstmal nicht angesagt. Jetzt geht's langsam wieder, aber in Corona war es das Gegenteil, vor allem an Paris. Ausgangssperre, daran wollen wir jetzt noch einmal erinnern. Marcel Wagner hat sich den Alltag einer Pariser Familie nach knapp 3 Wochen Lockdown im März genauer anschauen dürfen.
Lean und Godfrey empfangen den Besuch im Wohnzimmer und im Esszimmer, im Schlafzimmer und auch in der Küche. Denn das Zimmer, gleich hinter der Eingangstür, dient der Familie als all das zusammen.
It's not quite big. It's only a 32 square meter.
Das ist nicht wirklich groß hier, insgesamt nur 32 Quadratmeter. Entschuldigt sich Godfrey und meint damit nicht den Raum, sondern die ganze Wohnung, zu der immerhin noch ein winziges Bad und ein schmales Schlafzimmer mit Etagenbetten gehören. Bei Mietpreisen von bis zu 45 Euro pro Quadratmeter gehören Wohnungen wie diese hier zum Alltag der sozial schwächeren Bevölkerungsschichten in Paris. Für 5 Personen wohlgemerkt, denn auch Godfreys Schwester Rowena wohnt mit in der Wohnung und zwischen Küchenzeile, Esstisch und Betten hocken auf einem Sofa die Jungs, 9 und 14 Jahre alt, und versuchen mit der Spielkonsole irgendwie die Zeit totzuschlagen.
Weil ich habe Ressent prendre du poids.
Ich habe das Gefühl, schon etwas zugenommen zu haben, scherzt Laurence, der ältere der beiden, und erntet Lacher von der Familie. Schließlich schlackern dem schlaksigen Jugendlichen Hose und T-Shirt um die dünnen Arme und Beine. Außer Computerspielen müsse er vor allem für die Schule arbeiten, erzählt Laurence. Seit 2,5 Wochen haben er und sein Bruder das kleine Apartment am Pariser Stadtrand nicht ein einziges Mal verlassen, obwohl sie theoretisch einmal am Tag raus dürften. für maximal eine Stunde und nicht weiter weg als einen Kilometer von zu Hause, was angesichts der riesigen Schnellstraße vor der Tür nicht wirklich verlockend ist. Aber ich will nicht, dass sie rausgehen, gibt Lin ihre Mutter zu. Wenn ich die Nachrichten im Fernsehen sehe, habe ich Angst vor dem, was da gerade passiert. Ich fürchte, wenn wir rausgehen, fangen wir uns das Virus ein. Deshalb sage ich, bitte bleibt zu Hause. Gerade jetzt in der Krise wirken sich die sozialen Unterschiede hier in Paris noch stärker aus als sonst. Viele, die es sich leisten konnten, haben die enge Stadt kurz vor Beginn der Ausgangssperre verlassen. Die, die es sich nicht leisten konnten, hocken oft mit vielen Personen auf engstem Raum zusammen. Lins Familie stammt von den Philippinen. Die Söhne sind hier geboren, haben einen französischen Pass. Für ihre Tante Rowena, die vor einigen Jahren hinterhergezogen ist und in Paris als Putzfrau arbeitet, ist die Ausgangssperre jedoch nicht nur wegen der Enge heikel. Ich habe keine Papiere, obwohl meine Arbeitgeber sogar Sozialbeiträge für mich bezahlen. Wenn ich rausgehen würde, müsste ich Papiere und meinen Pass aber vorweisen. Ich gehe deshalb gar nicht raus, nicht mal zum Supermarkt. Sie kenne viele Leute in der Umgebung, denen es gerade ähnlich gehen würde, erzählt Rowena. Godfrey und seine Familie aber fühlen sich trotz aller Probleme selbst in der Pflicht. Natürlich ist das schrecklich, aber wir müssen das jetzt hinkriegen. Wir müssen machen, was die Regierung wünscht, angesichts dessen, was gerade passiert. Wir bleiben einfach hier, schauen Fernsehen, spielen mit den Kindern, sie machen ihre Hausaufgaben, fertig, meint der Familienvater.
Marcel Wagner, Sie haben diese Familie im Lockdown besucht. Heute ist das fast schon vergessen, wie Sie eben geschildert haben. Frankreich war hart betroffen von der Pandemie und über lange Zeit galten strenge Beschränkungen im Land. Auch über die politischen Folgen für die französische Regierung haben wir gesprochen, die aktuell gerade umgebildet wird. Als diese Ausgangssperre kam, da sind viele aus Paris panikartig geflohen. Sind daran diese Wohnverhältnisse schuld, von denen wir gerade gehört haben?
Das sind auch diese Wohnverhältnisse dran schuld, aber es sind natürlich viele Leute geflohen, die gar nicht unter solchen Wohnverhältnissen leiden müssen, weil das natürlich die Leute sind, die sich das Fliehen in Anführungsstrichen nicht leisten konnten. Aber man muss ja wissen, dass Paris die dicht besiedelste Stadt Europas ist, intramuros, also innerhalb dieser Peripherieautobahn. Dreimal so dicht besiedelt ungefähr wie Berlin. Paris ist zwar eine wunderschöne Stadt, aber Paris ist auch wunderbar dreckig, so dreckig wie kaum eine andere Großstadt in Europa. Und dann wurden ja die Parks zugemacht, die Schulen wurden zugemacht. Und mit Kindern wirklich im Stadtkern von Paris zu leben, in einer Zeit, in der nicht mal Parks aufhaben, in diesem Dreck, in dieser dichten Besiedlung und dann, wenn man nicht mal einen Kilometer von zu Hause weg darf, man konnte ja gar nicht rausfahren, das ist der Grund, warum viele Menschen Paris verlassen haben.
Hört sich gar nicht so an wie die Stadt der Liebenden, die Traumstadt, von der dann immer gesprochen wird, wenn man sie bereist. Also viele verlassen Paris eben auch dauerhaft, nicht nur in solchen Situationen. Es gibt ganze Agenturen. Paris Je te quitte heißt eine, die das zum Geschäftsmodell machen. Also es ist wirklich ein neuer Trend, dieser Paris-Überdruss?
Ja, ich glaube, das hat in den vergangenen Jahren schon zugenommen, dass viele Menschen mit dieser Großstadt und mit dieser Enge und dieser Dichte nicht mehr so viel anfangen können. Dazu zählen natürlich auch die wahnsinnigen Immobilien- und Mietpreise in Paris, die das Leben auch noch schwierig machen dort. Insgesamt muss man sagen, ich habe am Valentinstag habe ich einen Beitrag darüber gemacht. Da hatten wir dann einen Sender, der uns gefragt hat, ja, die Stadt der Liebe, mach doch mal was über die Stadt der Liebe. Immer noch ist sie das eigentlich immer noch, und da bin ich losgezogen und habe mit Parisern gesprochen, die eben in Paris leben oder auch vor allem zugezogen sind und jetzt schon lange in Paris leben, die halt sagen, ach, das Leben hier ist so schrecklich und es ist so dreckig und es stinkt und so weiter. Und dann habe ich mit Touristen gesprochen, die gesagt haben, ah, oh, Paris ist so wunderschön und ach, diese Brücken hier und ach. Und also Paris hat tatsächlich diese zwei Seiten. Und auf der anderen Seite, ich kann das aus meiner Erfahrung sagen, ich leide manchmal auch unter dieser Stadt, vor allen Dingen, weil ich zwei kleine Kinder habe, die mir damit aufwachsen. Und wenn ich dann über den Pont Alexandre III fahre mit meinem Fahrrad zu irgendeinem Termin, dann halte ich immer noch an, lehne mich kurz ans Geländer und schaue auf den Eiffelturm und denke mir, ach ja, das sind die zwei Seiten von Paris.
Hat schon was Tolles, das finde ich auch. Aber wenn man jetzt schon über verschiedene Perspektiven spricht, so sehen die Touristen diese Stadt. Schauen wir noch mal kurz auf diese Corona-Situation, dieser harte Lockdown in diesen engen Verhältnissen, von denen Sie jetzt gerade auch noch mal gesprochen haben. Wie blicken denn die Franzosen auf die Deutschen, die wir ja diese harte Ausgangssperre so nicht hatten, und unser Corona-Management?
Das ist ganz interessant, weil am Beginn der Krise die Franzosen, vor allen Dingen auch die Medien nach Deutschland geschaut haben, gesagt haben, schaut mal da, da ist der Föderalismus in Deutschland, das kann ja gar nicht klappen. Wie sollen die das hinkriegen mit einem Lockdown, mit vernünftigem Management einer solchen Krise? Und dann kam diese Krise und es hat sich relativ schnell gezeigt, dass ja Deutschland viel besser durch die Krise gekommen ist als Frankreich. Der Lockdown war nicht so hart, Totenzahlen waren deutlich niedriger. Insgesamt hat man deutlich früher angefangen zu testen. Und dann haben plötzlich alle Zeitungen, aber wirklich ausnahmslos alle Zeitungen, alle Fernsehsender irgendwann mal eine große Story darüber gemacht, warum eigentlich die deutschen Nachbarn so viel besser abgeschnitten haben. Und immer auch so ein bisschen mit diesem Fingerzeig auf die eigene Regierung. Naja, die Nachbarn kriegen es mal wieder hin und ihr und wir irgendwie nicht.
Jetzt sind wir aber in der Zeit nach dem Lockdown und hoffen auch, dass das nicht so bald wieder irgendjemanden erwischt, egal wo, auch nicht Frankreich. Wie wird denn in der nächsten Zeit Ihr Arbeiten als Korrespondent aussehen? Sind Sie wieder zurück in der Normalität?
Also wir sind tatsächlich hier im ARD-Büro Paris wieder in der Normalität angekommen, glücklicherweise. Teilweise wird immer noch in Teams gearbeitet und wenn Leute zu eng im Büro sitzen, dann versuchen wir es immer noch mit Homeoffice. Aber wir Korrespondenten arbeiten schon wieder voll im Büro und wir können auch endlich wieder Recherchereise machen, für Reportagen auf Reise gehen. Denn das muss man ja sagen, auch wenn viele Probleme in Frankreich sich in Paris kristallisieren, ist Paris eben nicht Frankreich oder nicht nur. Man muss eben rausfahren, ganz wichtig, um mit den Leuten draußen zu sprechen, die ganz oft ganz anders ticken und ganz anders denken als die Menschen in Paris. Und deshalb ist es großartig, dass wir jetzt endlich die Krise so ein bisschen hinter uns gelassen haben. Hoffen, dass erstmal keine zweite Welle kommt, damit wir auch weiterhin im Land rumfahren können und eben von überall berichten können, nicht nur aus Paris.
Herr Wagner, das Ende dieser Sendung naht. Zeit, um Tschüss zu sagen. Das macht man in Frankreich normalerweise mit Küsschen hier und Küsschen da, 2, 3 oder auch 5 Mal. Das ist ja nicht wirklich Corona-gemäß, entspricht keinen Hygieneregeln. Damit ist es auch in Frankreich erstmal vorbei. Was macht man da? Es geht ja noch nicht mal heute am Welttag des Kusses.
Also man macht das Gleiche wie wohl in Deutschland. Man hat, wenn man sich voreinander befindet und sich verabschieden will oder begrüßen will, erstmal einen Reflex. Nämlich sich die Küsschen zu geben und dann zucken beide Seiten zurück und denken, ach nee, geht ja gar nicht, machen wir nicht. Und dann trauert man ein bisschen, denn das gehört einfach wirklich in Frankreich dazu, dass man sich mit den Wangenküssen begrüßt, wenn man sich etwas kennt. Und das ist wirklich ein Eingriff tief in die französische Seele, dass das jetzt im Moment nicht geht. Und auch da kann man nur hoffen, dass das möglich zurückkommt. Denn wenn das wegfallen würde in Frankreich, dass man sich mit diesen Küsschen begrüßt, dann fällt auch ganz viel vom Charme des Lebens in Frankreich weg. Und das hoffen wir natürlich wirklich alle nicht. Deshalb toi, 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 dass wir uns bald in Frankreich auch wieder mit Küsschen begrüßen dürfen.
Tröpfchen und Aerosole, das passt halt nicht zu den Küsschen. Füße und Ellbogen kann das offensichtlich aber nicht ersetzen. Marcel Wagner, ARD-Frankreich-Korrespondent, ganz herzlichen Dank für diese französische Stunde.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler.
Das war der Tag auf Weltreise in Frankreich, wo in diesen Minuten eine neue Regierung gebildet wird und wo sich langsam wieder Reisende hintrauen können. Es lohnt sich. Morgen ziehen wir weiter nach Italien. Nachhören können Sie diese Sendung wie immer auf hr2.de oder eher in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.